dem Predigttext, der gleich der Predigt zugrunde liegt. Wir sind mitten in der Predigtreihe zum zweiten Buch Mose. Die Predigtreihe heißt das Evangelium nach Mose und wir befinden uns in Kapitel 14. Ihr habt den Predigttext in eurem Programmheft auf der linken Innenseite zum Mitlesen und Mitverfolgen. 2. Mose 14, einige Verse aus diesem Kapitel. Die Ägypter jagten mit allen Pferden und Streitwagen des Pharao, mit seinen Reitern und seiner ganzen Streitmacht hinter den flüchtenden Israeliten her und holten sie ein, während sie bei Pi-Hahiroth gegenüber Baal-Zephon am Meer lagerten. Als der Pharao sich näherte und die Israeliten sahen, dass die Ägypter sie verfolgten, wurden sie von Angst gepackt und schrien zu Jahwe. Mose warfen sie vor: Es gab wohl keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste geführt hast. Was hast du uns da angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Haben wir es dir nicht schon dort gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als hier in der Wüste umzukommen. Mose antwortete ihnen: Habt keine Angst. Stellt euch auf und schaut euch an, wie Jahwe euch heute retten wird. Denn die Ägypter, die ihr heute noch seht, werdet ihr nie wieder erblicken. Jahwe wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts tun. Mose streckte seine Hand über das Meer aus und Jahwe ließ die ganze Nacht einen starken Ostwind wehen, der das Wasser zurücktrieb. So verwandelte sich das Meer in trockenes Land. Das Wasser hatte sich geteilt. Die Israeliten gingen auf dem Trockenen mitten durchs Meer. Das Wasser stand wie eine Mauer auf beiden Seiten. Die Ägypter verfolgten sie. Alle Pferde und Streitwagen des Pharao und alle seine Reiter jagten ins Meer. Kurz vor Tagesanbruch schaute Jahwe in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte es durcheinander. Er ließ die Räder ihrer Streitwagen sich lockern und sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter: Wir müssen fliehen. Jahwe kämpft für Israel und ist gegen uns. Da sagte Jahwe zu Mose: Streck deine Hand über das Meer aus. Dann wird das Wasser zurückfluten und die Ägypter ihre Streitwagen und ihre Reiter bedecken. So rettete der Herr an diesem Tag die Israeliten aus der Gewalt der Ägypter. Israel sah die Ägypter nur noch tot am Strand liegen. Als den Israeliten bewusst wurde, dass Jahwe seine große Macht an den Ägyptern demonstriert hatte, fürchteten sie Jahwe. Sie glaubten an ihn und vertrauten seinem Diener Mose. Gottes Wort aus 2. Mose 14.
So wie das Wort Ostwind gefallen ist, dachte ich, den bräuchten wir heute hier, den Ostwind, weil wir den nicht so haben. Würde ich die Techniker bitten, alles, was an Licht auszuschalten ist, einfach ausschalten. Vielleicht brauchen wir das Licht heute nicht und jedes Einsparen an Wärme tut uns gut. Wir befinden uns in einer Predigtreihe mit dem Titel Das Evangelium nach Mose. Und die Frage, die Menschen mit Allgemeinbildung sich stellen, also so wie ihr, ist: Was hat das Evangelium mit Mose zu tun? Mose hat doch dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Unser heutiges Thema lautet Flucht und Rettung durch das Wasser. Und es ist das Evangelium in Reinform. Es ist das Evangelium pur. Wir haben drei Teile. Erster Teil, die Rettung aus Ägypten, das größte Ereignis für Israel. Der zweite Teil, wie wurde Israel auf der Flucht durch das Wasser gerettet? Und drittens, was hat das mit unserer Taufe heute zu tun? Wir haben hier zwei Steintafeln, so oder ähnlich könnten die beiden Tafeln ausgesehen haben, mit denen Mose vom Berg Horeb gekommen ist. Man nennt diese Tafeln den Dekalog. Deka, griechisch 10, das lernen wir in der 5. Klasse. Deka ist immer 10. Und Logos, Wort. Dekalog, die 10 Worte. Oder die 10 Sätze. Wir haben es mit 10 Geboten übernommen. 10 Gesetze. Das Interessante ist, dass im Hebräischen diese Worte in der Zukunftsform stehen. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Du wirst nicht die Ehe brechen. Du wirst Vater und Mutter ehren. Man kann daraus sicher ein Gebot machen, du sollst das nicht tun. Das Entscheidende an diesem Dekalog ist der erste Satz. Hier steht er, wir haben ihn, wir wollen ihn uns noch mal ansehen. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägyptenland weggeführt hat, aus dem Sklavenhause. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich errettet und erlöst hat. Und an diesem ersten Satz hängen alle anderen 9 Sätze. Weil ich dich errettet habe, weil ich dich aus der Sklaverei befreit habe, wirst du keine anderen Götter neben mir haben. Und jedes dieser 9 Sätze oder dieser Gebote, wie es bei uns in Europa vor allem eingegangen ist, die sind nicht zu trennen von diesem ersten Satz: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Das war das Urbekenntnis Israels. Es war das größte Ereignis im Volk Gottes, im Volk Israel. Diese Rettung, diese Flucht aus Ägypten durch das Meer. Und auch Israel konnte Gottes Wort nur verwirklichen, nur leben, wenn es Gott Gott sein ließ. Das ist der Grund für uns heute, warum man nicht einfach 10 Gebote in ein Land übertragen kann. Warum es nicht möglich ist, einfach ein Sittengesetz einem Volk oder einem Land oder einem Kontinent überzustülpen. 500 Jahre nach der Reformation, nachdem auf unserem Kontinent tatsächlich viele Menschen sich auf Gott ausgerichtet haben, sprechen wir von einem nachchristlichen Europa. Gott ist kein Bezugspunkt für Europa, für unser Land, wenn es um die Ausrichtung geht. Deshalb haben wir ein ethisches Problem. Das sieht so aus bei uns. Eine EU-Verordnung, sie heißt 1677/88. Sie besagt, eine Gurke der besten Güteklasse muss gut geformt und praktisch gerade sein. Die maximale Krümmung darf 10 mm auf einer Länge von 10 cm sein. Solche Verordnungen haben wir 21.000, alle in 24 Amtssprachen für Europa. Ich sage das mit sehr wehem Herzen. Da sehen wir, dass unser Land, unser Kontinent keine Grundlage hat für eine Ethik. Deshalb wechseln unsere Gesetze auch so schnell, auch ethische Normen. Den Bezugspunkt hat man nur, wenn man sagt, im Anfang Gott. Sonst gibt es kein richtig oder falsch. Sonst machen Menschen ihre eigenen Normen und das ist es, was wir dann haben. Diese Norm wurde in dieser Woche gekippt, aber es bleiben ja dann immer noch 20.000 und 199.000 dieser Art. Ethische Normen sind an eine Rettungstat gebunden. Und sie haben etwas mit der Freiheit zu tun, die möglich ist, wenn Gott der Gott eines Lebens ist. Deshalb klingen diese Gebote für einen Hebräer ein Stück anders als für uns. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich errettet und erlöst hat. Und weil das so ist, wirst du mit mir und zu meiner Ehre leben. Bevor wir jetzt zu der Frage kommen, wie die Rettung stattfand, ein Wort an die Skeptiker unter uns. Fragen erlaubt, Zweifeln erlaubt, das sagen wir sehr bewusst. Aber wir machen auch Mut, dass ihr euch mit euren Fragen, mit euren Zweifeln so auseinandersetzt, dass ihr Antworten sucht, dass das nicht immer und auch in Zukunft so ein nebulöses Gebilde ist, wo ihr sagt, das weiß man nicht genau. Wenn es um diese Wunder geht, gerade beim Volk Israel, um diese Rettung durch das Wasser, dann stellen manche Wissenschaftler die Frage, könnte dieser Ostwind vielleicht unabhängig von Gott gehandelt haben, einfach ein Naturphänomen. Die Juden würden nie auf die Idee kommen, so eine Frage zu stellen. Sie sagen, Gott hat das geschickt. Es mag ein Naturphänomen sein, aber Gott hat eingegriffen. An die Schöpfung, an Wunder, an Gott Kannst du nur glauben, wenn du eine Entscheidung triffst, und zwar eine Vorentscheidung. Wir können weder Wunder, noch die Schöpfung, noch Gott beweisen. Und wissenschaftlich kann man auch nicht beweisen, dass Gott nicht existiert. Das ist nicht möglich und wir können Gott auch nicht in ein Labor nehmen und eine Blutprobe von Gott machen. Das geht nicht. Darum sagt Wilfried Bollinghaus, es ist gar nicht die Frage, ob man glaubt oder wissenschaftlich denkt, sondern die Frage ist, an wen oder was man glaubt, wenn man wissenschaftlich denkt. Was ist deine Grundvoraussetzung? Wofür hast du dich entschieden? Aristoteles bringt so zum Ausdruck, wer lernen will, muss glauben. Oder wer Wissen haben will, der muss glauben. Haben wir Spuren von Gottes Gegenwart, von Gottes Existenz? Natürlich haben wir sie genügend. Ein DNA-Strang. Unsere Zelle enthält 600.000 Seiten Information. 600.000 Seiten Information und fast jede Zelle des menschlichen Körpers enthält Information. Und wir als Informatiker sagen, keine Information ohne einen Informatiker. Keine Information aus dem puren Nichts, aus dem dunklen, schwarzen Loch. Das geht nicht. Deshalb sagen wir, triff deine Entscheidung, wenn es um eine Vorentscheidung geht, und dann bau dein Leben darauf. Ich habe ein Zitat von Aldous Huxley, Philosoph, Schriftsteller, kommt aus einer Familie von Wissenschaftlern. Er hat es so formuliert: Ich hatte Motive dafür, die Welt ohne Sinn sehen zu wollen. Was mich betrifft, also die Frage Gott oder nicht Gott, Sinn oder nicht Sinn. Ich hatte Motive dafür, die Welt ohne Sinn sehen zu wollen. Was mich betrifft, so ist die Philosophie der Sinnlosigkeit im Wesentlichen ein Instrument sexueller und politischer Befreiung. 1946 hat Huxley das geschrieben. Für mich ist die Philosophie ein Instrument der Sinnlosigkeit, ein Instrument, meine ethischen Normen, die ich für mich habe, auszuleben. Ich glaube, dass die wenigsten Atheisten wissenschaftliche Argumente haben, um Atheist zu sein. Die meisten haben moralisch-ethische Gründe. Ich will mein eigener Herr sein. Wenn es bei dir anders ist, wenn du Fragen hast, wir sagen, aufrichtige Fragen brauchen aufrichtige Antworten. Und wir glauben sie in Gottes Wort und in dem, was heute auch an wissenschaftlichem Material da ist und zur Verfügung steht, zu haben. Wie wurde Israel auf der Flucht durch das Wasser gerettet? Wir befinden uns im 14., im 13. Jahrhundert vor Christus. 600.000 Männer plus Frauen plus Kinder, also man geht von etwa 2 Millionen Menschen auf der Flucht aus Ägypten, aus einem dieser Städte, wo Pyramiden gebaut wurden, Ramses oder sonst eine der Städte. In den meisten ägyptischen Häusern wurde ein Toter beklagt. Das Volk Israel war 430 Jahre in Ägypten, die meiste Zeit davon als Sklaven. Generationen von Sklaven, das hinterlässt Spuren. Genauso wie Generationen von Kommunismus Spuren hinterlässt oder sonst irgendeine Diktatur. Und jetzt sind sie frei. Erst wollte Pharao sie nicht ziehen lassen. Wer ist Gott, hat er gesagt, dass er in mein Leben hineinspricht. Ist übrigens eine sehr bekannte Frage heute. Wer ist Gott? Aldous Huxley hat sie so gestellt. Ich will nicht, dass er in mein Leben hineinspricht. Ich habe Gründe, meine eigene Ethik, meine eigene Moral zu haben. Und wir sagen, ich bin der Herr meines Lebens. Mein Leben gehört mir. Meine Zeit gehört mir. Mein Bauch gehört mir. Mein Körper gehört mir. Mein Geld gehört mir. Das ist das, was einfach unser Denken prägt. Und 10-mal in diesen Kapiteln der Plagen wird davon gesprochen, dass Pharao sein Herz verhärtet hat und dass Gott sein Herz verhärtet hat. Das war so eine Wechselwirkung. Und dann braucht Gott eine Nacht, in der der Todesengel durch Ägypten geht. Und überall, wo Blut von einem Lamm war, das hat Philipp letzten Sonntag behandelt, da ging der Todesengel vorüber. Und dann sagen die Ägypter, und dann sagt der Pharao, zieht. Die Nachbarn, die drängen die Israeliten. Geht endlich. Und sie geben ihnen Geschenke und sie geben ihnen Schmuck und sie geben ihnen Haushalt, damit sie irgendwie nur gehen. Und dann sind wahrscheinlich 3, 4, 5 Tage vergangen. Das Volk Israel geht durch die Wüste. Mose hat immer gesagt, wir wollen rausgehen, 3 Tage unseren Gott anbeten. Lass mein Volk ziehen, dass wir Gott anbeten. Die europäische Version ist nur noch geblieben, lass mein Volk ziehen. Aber Gott hatte gesagt, lass mein Volk ziehen, dass sie mir in der Wüste anbeten. Und es ist gut möglich, dass Pharao damit gerechnet hat, dass sie wieder zurückkommen. Unser Text sagt ja dann, dass man ihm gesagt hat, dass die Ägypter nicht zurückkommen. Er scheint erstaunt zu sein. Wir haben den Text noch einmal da. Als man dem König von Ägypten meldete, Israel sei geflohen, bereuten er und seine Hofbeamten ihre Nachgiebigkeit. Sie sagten, wie konnten wir Israel nur aus unserem Dienst entlassen? Eine billige Arbeitskraft. So ließ er seinen Streitwagen anspannen und bot seine ganze Kriegsmacht auf. Alle verfügbaren Streitwagen Ägyptens folgten den 600 Wagen seiner Elitetruppe. Auf allen war ein 3. zusätzlicher Wagenkämpfer. Hier ist der Ausdruck von Macht. Wagen und Reiter, das Symbol der Kriegsmacht. Das Volk Israel ahnt noch nichts. Und dann sehen sie hinter sich eine Staubwolke, eine riesige Staubwolke, und sie wissen, das ist der Pharao. Und sie sind geschockt. Und in diesem Schockzustand scheint ihnen das, was sie in Ägypten hatten, großartig. Die Fleischtöpfe. Wo ist das Problem? Wären wir nur in Ägypten gewesen? Und sie holen sich Mose und sie beschimpfen ihn. Sie streiten mit ihm. Das ist grundsätzlich so, wenn es um Krisen geht. Und Probleme, dann sind zuallererst die Leiter gefragt. Das tut ja auch nicht weh, Mose jetzt so zu beschimpfen. Vor allem nicht die, die ihn beschimpfen. Ihm tat es schon weh. Sie haben keinen Ausweg, sie sehen keine Chance, denn es dauert wahrscheinlich nur noch wenige Stunden, bis das Volk Israel von den Ägyptern eingeholt ist. Und dann ist die Frage, wie geschieht Rettung? Und Gott greift ein, er sendet einen Engel und dieser Engel bildet eine Wolkensäule. Für die Ägypter ist diese Wolkensäule in der Nacht dunkel und die Ägypter können nicht weiter in der Nacht. Aber auf der anderen Seite ist es eine Feuersäule und sie spendet den Israeliten Licht, sodass die Israeliten die ganze Nacht vorwärts marschieren können. Und die Ägypter kommen ihnen nicht näher. Und dann stehen sie am Wasser. Möglicherweise ein Arm des Nil. Sie stehen da und sie können nicht weiter. Und die Frage ist, wie rettet Gott Israel? Mose antwortete dem Volk, habt keine Angst, stellt euch auf und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn die Ägypter, die ihr heute noch seht, werdet ihr nie wieder erblicken. Jahwe wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Wie rettet Gott sein Volk? Ihr braucht gar nichts zu tun. Der Herr wird für euch streiten. Klingt uns das, die wir öfter mal im Gottesdienst sind, ein Stück bekannt? Klingt uns das nach dem Evangelium? Alle Religionen, aber wirklich alle, haben eine Liste von Dingen, die getan, die durchgeführt werden müssen, damit man sich den Himmel erarbeitet. Im Evangelium heißt es, du kannst nichts tun. Du musst nichts tun. Du darfst nichts tun, wenn es um deine Rettung geht. Du kannst nichts tun. Es ist Gottes Sache. Die zentnerschwere Last der Schuld und Sünde, die dich bedrückt, abzunehmen. Du kannst es nicht. Es ist seine Sache, dich von der Macht und Knechtschaft der Sünde zu befreien. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, damit wir gerettet werden aus reiner Gnade. Müssen wir erst verändert werden, charakterlich verändert werden, damit wir uns taufen lassen auf den Namen Jesu. Nein, bitte nicht. Was sich verändert, ist die Beziehung zu Gott und der Status zu Gott. Wir haben gesagt, für Israel war es das bedeutendste Ereignis, diese Rettung aus Ägypten. Es war das konstituierende Ereignis, dass es ein Volk wurde. Und für jemanden, der in Jesus Christus seine Rettung findet, der wird zu der Familie Gottes dazugetan. Der bekommt eine neue Identität, Kind Gottes, vom Leben zum Tod hinübergewechselt, weil Gott aus der Knechtschaft führt. Kannst du das verstehen? Bist du ein Christ? Wenn du sagst, bin ich ganz sicher, aber ich streng mich an, dann muss ich sagen, du hast es wahrscheinlich nicht verstanden. Und das ist nicht werten, sondern dann mache ich dir Mut, weiter zu ringen oder komm auf uns zu, dass wir über diese zentralen Punkte des Evangeliums sprechen. Du musst dich nicht anstrengen, ein Christ zu sein. Es ist Gottes Tat. Und was hat das mit uns heute und mit der Taufe zu tun? Ich möchte ein Beispiel von Ravi Zacharias, einem unserer Apologeten, Verteidiger des Christentums, bringen. Ich könnte auch eins aus meiner Geschichte bringen, aber es ist ein delikates Thema. Und dann ist es gut, wenn man auf externe Worte und Zeugnisse zurückgreift. Er sagt, dass er einst eine Suchtanstalt besucht hat, wo junge Menschen eine 18 bis 20, 24-monatige Therapie durchlaufen. Süchtig. Und zwar von der schwersten Sorte. Richtig süchtig, wenn es ums Thema Alkohol oder Drogen oder Sex geht. Und nach seinem Vortrag über das Christentum stellt ein schöner junger Mann mit Tränen in den Augen die Frage und sagt, mein Leben ist ruiniert. Ich habe jede Selbstkontrolle über mein Denken verloren. Ich kann keine Frau ansehen, ohne die eine Begierde in meinem Herzen wahrzunehmen. Was wird mit meinem Leben? Können Sie mir einen Rat geben? Was muss ich tun? Was kann ich tun? Ich habe Angst, dass ich keine Zukunft mehr habe, weil mein Denken völlig falsch programmiert ist. Ich habe mein Leben zerstört. Und dann sagen die Beteiligten in diesem Raum, das sind Menschen, die auch süchtig waren, geprägt natürlich von dem, was anonyme Alkoholiker in so einer Situation sagen, wir schätzen dich. Wir lieben dich. Sie nennen seinen Namen und sie sagen, wir haben Achtung vor dir, weil du dich so verletzbar machst, so offen mit uns kommunizierst. Ist das alles, was wir zu sagen haben? Was hat das Thema Rettung aus Ägypten mit uns heute und mit dem Thema Taufe zu tun? Es bedeutet Rettung aus der Sklaverei und der Macht der Finsternis. Wir sind alle mehr oder weniger von der Sklaverei der Sünde betroffen. Unsere Welt ist so gebrochen. So schön, wie die Schöpfung ursprünglich war, so sehr ist sie durch die Sünde verunstaltet. Die gefallene Welt ist kein abstraktes Konzept. Es ist eine harte Realität. Das große Thema heute ist Rettung, Erlösung von der Sklaverei, von der Macht der Sünde. Taufe ist auch ein Bild der Erlösung, der Befreiung. Hier hat etwas Neues angefangen. Und es ist ein starkes Zeugnis davon, dass Gott eine neue Identität in Christus schafft. Und das, was neue Identität bedeutet, möchte ich an einem Beispiel zum Ausdruck bringen. Einige von euch kennen sie, Cassie Bernal. Am 20. April 1999 von einem ihrer Schulkollegen ermordet. Der Amoklauf von Littleton. Zwei Tage vor diesem Ereignis hat die Jugendgruppe gesagt, wir wollen unsere Zeugnisse aufnehmen. Wir wollen dich interviewen, Cassie. Was hast du zum Thema Jesus Christus zu sagen? Was hast du über dein Leben zu sagen? Diese 17-Jährige hat gesagt, ich liebe Jesus. Er ist mein Herr. Und ich möchte ein integres Leben führen. Ich möchte nicht mit Maske durch diese Welt gehen. Ich möchte nicht ein geheucheltes Christsein leben. Ich möchte, dass mein Leben Jesus Christus gehört. Das Video wurde auf der Beerdigung von Cassie gezeigt. Und keiner der Jugendkameraden, der aus jener Jugendgruppe hatte geahnt, dass zwei Tage nach dem Drehen dieses Videos diese Cassie noch einmal das Gleiche sagen würde, dieses Bekenntnis ablegen würde vor Augen ihres Mörders. der ihr die Frage stellt, bist du ein Christ? Und sie sagt, ich bin stolz, ein Nachfolger Jesu zu sein. Und dann wird sie erschossen. Ich möchte damit keinen Druck auf uns legen. Ich möchte eher deutlich machen, das ist möglich, wenn unsere Identität wirklich in Jesus Christus ist. Das hat nichts mit einem Sittengesetz zu tun, was hier passiert. Das hat etwas damit zu tun, dass ein Mensch den Retter, den Erlöser, seinen Herrn kennt und von diesem Anker her sein Leben gestaltet. Was hat die Flucht durch das Wasser noch mit uns zu tun? Taufe. Der Apostel Paulus zeigt im Neuen Testament, dass diese Flucht der Israeliten durch das Wasser, es war ja eigentlich gar kein Wasser, oder? Auf dem Trockenen, vergleichbar ist oder ein gutes Bild ist für unsere Taufe. Es bringt zum Ausdruck, das alte Leben wird hinter uns gelassen. Die Ägypter, die ertranken im Meer und das Volk Israel hat diese Ägypter nie mehr gesehen. Für sie hat ein neues Leben begonnen. Taufe bedeutet, ich bin mit Christus gestorben. Das wird zum Ausdruck gebracht, indem wir den Täufling ins Wasser tauchen und wir holen ihn wieder heraus. Ein neues Leben mit Jesus. Aber das Sterben ist wichtig. Ich habe einen Satz von Hans-Peter Reuer für uns, der lautet so, du musst sterben, bevor du lebst. Damit du lebst, bevor du stirbst. Denk darüber nach. Du musst sterben, bevor du lebst. Und das bringen wir zum Ausdruck. Damit wir leben mit Jesus Christus. Und zum Schluss noch einmal das Evangelium zusammengefasst. Dieser Auszug, dieser Exodus. Was machen wir damit? Wir Christen neigen dazu, so ein Ereignis zu nehmen und zu sagen, Gott hat Israel gerettet, er wird auch uns aus Not retten. Aber das ist nicht die Stoßrichtung der Botschaft, nicht dieses Textes. Bei diesem Text gibt es nur eine Stoßrichtung. Staunen über die Errettung, staunen über das, was Gott für dich getan hat. Hat auch keine politische Dimension, dieser Text nicht. Dass wir sagen, alle Völker müssten wir befreien, die irgendwie versklavt sind. Hat eine Botschaft, die lautet, die Rettung ist Sache Gottes. Am Kreuz von Golgatha hat er sie für dich erwirkt. Beginn zu staunen. Und lass dein Leben von diesem Staunen her geprägt werden. Dann wirst du erleben, wirst du erfahren, was es heißt. Jesus Christus ist der Herr meines Lebens. Dann. Aber wirklich dann wird es Veränderung in deinem Leben geben. Eine Veränderung, die dann prozesshaft ist, die durchaus mal schmerzhaft sein kann. Aber die Rettung ist Sache unseres Herrn. Darüber wollen wir von Herzen dankbar sein. Wir wünschen das unseren Täuflingen, die sich heute auf den Namen des Herrn Jesus taufen lassen. Richard, Sebastian, Katharina. Und wir wünschen es uns allen. Wir wünschen es unserer Jugend. Wir wünschen es uns, die wir schon einige Jahre mit Jesus unterwegs sind. Amen.